What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Heute, in 10 Wochen, knallt die NFL endlich wieder los. Wir sind beim Entgegenfiebern der neuen Saison, also quasi endlich in den Top 10 angekommen. Aber bei uns geht es heute sogar um eine Top 5. Wir haben nämlich einen schönen Themenvorschlag aus unserer Community bekommen von André. Vielen Dank an dieser Stelle. Er hat vorgeschlagen, mal ein persönliches Power-Ranking der NFL-Headcoaches zu machen. Das ist eine gute Idee, finden wir. Das setzen wir gerne um. Es geht also mal nicht um ein Ranking der Teams oder einzelner Spieler, sondern vielmehr um die Frage, welche Cheftrainer gehören unserer Meinung nach zu den Besten ihrer Zunft in der NFL? Unserer Meinung nach, das sind heute Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
Hallo, Kutsche. Wie ist das Wetter in Hamburg? Hier ist sauheiß, das kann ich dir sagen, hier unten.
Überragend. Hamburg gleich das Mallorca Deutschlands, sage ich an dieser Stelle.
Wieder einmal.
Aber wir können damit umgehen. Ein großes Fischsterben gibt's leider. Das ist nicht so schön.
In Freising nicht so. Da geht's mit dem Fisch.
Wie bekomme ich jetzt von Fisch die Klammer zu Schuhan? Naja, irgendwie. Einfach so. Ich lasse es einfach so stehen. Schuhan aus der Footballerei ist auch wieder dabei. Moin, Schuhan.
Moin, moin, froh wieder da sein zu können und der Schuhan lag wie ein toter Fisch im Bett die letzten anderthalb Wochen, von daher ist das der gute Übergang, also hab meine Schlacht siegreich bestanden und bin jetzt wieder unter den Lebenden und freue mich, dass ich es wieder machen kann, Footballerei.
Yee! Wir freuen uns auch, Schuhan, dass du wieder gesund bist, Corona genesen und heute am Start bist. Wenn es um Coaches geht, darf deine Expertise als Headcoach von GFL-Team Berlin Adler natürlich nicht fehlen. Grille vom Kicker ist auch dabei. Moin, Grille.
Grüßt euch alle zusammen. Ja, bei uns auch. Wetter top, Luftfeuchtigkeit bei gefühlten 80%, Vorfreude auf die NFL natürlich bei 100.
Sehr gut. Grille, ich würde sagen, erklär doch einmal kurz, wie ihr das heute strukturieren wollt. Du hattest da ja einen Vorschlag und dann hast du die große Ehre, auch zu entscheiden, wer denn anfängt mit seiner Top 5 heute.
Also ich habe gedacht, wir gehen, also jeder hat ja seine 5 Top Headcoaches aufgeschrieben. Ich habe gedacht, wir fangen quasi dann reihum an. Jeder nennt eine 5 und wenn jemand anderes den gleichen Trainer an einer höheren Stelle hat, dann sagt er quasi kurz Stopp und wir reden dann an der Stelle, sagen wir mal, ich habe einen auf 5, Schuhan auf 2, der sagt dann Stopp und wenn wir dann in der Zweierrunde sind und Coach Schuhan ist dran, dann reden wir alle über seine 2 und meine 5 sozusagen. Genau. Und wer anfangen darf, ich würde natürlich sagen, wenn wir jetzt schon wieder den Coach dabei haben, dann gerne auch hier lassen wir, denke ich, gerne dem Coach den Vortritt.
Jawohl. Na gut, bei mir ist natürlich so, dass meine Auswahl ist natürlich gereift über Jahrzehnte. Ja, bei mir ist natürlich so, dass ich ich bin nicht jemand, der jetzt auf die letzten 2-3 Jahre die Erfolge. Da gibt's ja sehr, sehr gute junge Coaches, die ja jetzt in der kurzfristig sehr, sehr erfolgreich waren. Aber für mich ist wichtiger als Coach, dass der Body of Work, was hat dieser Mann über die letzten Jahre, was ist erreicht? Und das ist eher so mein Ansatz bei der Sache, weil nur mal ein Super Bowl gewinnen ist, heißt nicht gleich, dass du ein super, super Trainer bist für die nächsten 10, 15 Jahre. Also da gab es ja sehr viele Flash in the Pans, die immer kamen und wieder gegangen sind. Und man muss auch immer beachten, dass es ja meistens nicht nur der Coach ist, sondern das Front Office, die GMs, alle diese Leute kommen natürlich dazu. Du musst auch ein gutes Umfeld haben. Für mich zum Beispiel, und da sind vielleicht ein paar Namen, die euch überraschen, aber für mich meine Nummer 5, du möchtest, dass ich von hinten anfange,
genau,
ist für mich John Harbaugh von den Ravens, der über die letzten gefühlt 100 Jahre da ein aber auch in Zusammenarbeit mit Ozzie Newsome, der war lange Player Personnel bei denen, die da einen ganz soliden Job machen und eigentlich seit auch einen Super Bowl gewinnen konnten und eben da mit einem über ein Winning Percentage von 609, also das ist schon eine solide Organisation und für mich einer der besten Head Coaches in der NFL. Auch im Moment, also auch wie competitive die Mannschaft ist und John Harbaugh als ehemaliger Special Teams Koordinator ist auch einer der wenigen, die das dann geschafft haben umzusetzen als Head Coach und das ganze Paket zu leiten. Aber die Harbaughs sind gute Coaches, das wissen wir, die ganze Familie und John Harbaugh ist jemand, der bei den Ravens solid abliefert und bei mir die Nummer 5 ist.
Finde ich gut. Also Flash in the Pan mäßig bin ich später ganz vorne mit dabei, Coach. Da wirst du nur den Kopf schütteln bei mir. Aber ich genau den Ansatz finde ich halt interessant. Gehst du jetzt machst du diese Body of Work, sagst du, ich schaue mir die letzten 10, 20 Jahre teilweise an. Auch ich habe da von den 5 zumindest 3 dabei, die wirklich jetzt schon lange gezeigt haben, dass sie da an die Spitze gehören. John Harbaugh habe ich auch in die Top 5, bei mir ist er auf 4. Was ich bei John Harbaugh, weil für mich war die Frage Mike Tomlin oder John Harbaugh, die beiden haben fast gleichzeitig in der gleichen Division angefangen, haben beide einen Super Bowl-Ring und haben beide sehr wenig Seasons verloren sozusagen. Also Tomlin hat ja gar keine Losing Season in seiner ganzen Karriere in Pittsburgh und Harbaugh hatte 2 in 14 Jahren. Aber in beiden Jahren hat sich jeweils der Starting Quarterback relativ lange verletzt. So, also das muss man, glaube ich, schon mit dazu zählen, wenn man das betrachtet, auch diese Losing Seasons, die Harbaugh hatte. Ansonsten hat er eigentlich immer Erfolg gehabt. Und was ich bei Harbaugh am besten finde, wenn man das über den langen Zeitraum betrachtet, für mich ist er so der klassische CEO. Also er weiß genau, er kommt von den Special Teams, also er hatte nie vorher koordiniert oder ähnliches, war Defensive Backs Coach, glaube ich, auch noch bei den Eagles. Und hat es dann aber geschafft, zum Beispiel in dieser Super Bowl-Saison mit Joe Flacco, überhaupt, dass Joe Flacco solche Playoffs spielt, da gehört der Head Coach dazu und hat halt in diesem Jahr zum Beispiel Jim Caldwell während der Saison zum Offensive Coordinator gemacht. Also so Entscheidungen getroffen, die man als Geschäftsführer und nicht zwingend als Head Coach dann macht und da die Verantwortung übernimmt und meistens richtig liegt. Und dann das Zweite, was ich so geil finde bei John Harbaugh, dieser Übergang von Joe Flacco, also ich glaube, die personifizierte Salzsäule in der Offense als Quarterback, zu Lamar Jackson. Also so die Spektren könnten nicht weiter voneinander entfernt sein. Und das hinzukriegen und mit beiden Quarterback-Typen so viel Erfolg zu haben, das ist schon aller Ehren wert. Dazu haben natürlich, wie du schon sagst, haben die Ravens immer gut gedraftet. Das kommt dazu. Da war er nicht zwingend allein verantwortlich. Aber ich finde, es gibt wenig Argumente gegen John Harbaugh über die Jahre.
Also ich kann kurz dazu sagen, ich habe ihn nicht in meinen Top 5, aber ich habe ihn hier aufgeschrieben als Honorable Mention quasi. Eben aus den Punkten, die ihr gesagt habt. Ich habe noch aufgeschrieben, dass er quasi ein absoluter Special-Teams-Experte auch ist. Das hat er lang bei den Eagles davor gemacht. Das passt dann zu dem, was Daddy auch sagt. Der hat irgendwie das ganze Verständnis. Also der kann das ganze Repertoire abdecken, was er eben mit den Quarterbacks am besten zeigt. Von Joe Flacco jetzt zu Jackson. Und ich habe auch noch, er ist total anpassungsfähig, auch auswärts zum Beispiel. Er hat zum Beispiel den Rekord aufgestellt von 8 Road Playoff Wins. Also er kann sich da total, egal wer der Gegner kommt, egal wo sein Team hin muss, der kann sich da total drauf einstellen und weiß quasi, welche Waffen in seinem Team vorhanden sind, um dann den jeweiligen Gegner zu schlagen. Deswegen habe ich ihn hier jetzt nicht in meinen Top 5, aber natürlich einer. Das ist ja hier irgendwie heute das Thema der Sendung, dass quasi das nicht in Stein gemeißelt ist, was wir alle als unsere Top 5 haben, sondern du kannst da ganz, ganz viele reinnehmen, weil jeder hat da seine Qualitäten natürlich.
Das ist ja das Schöne, das ist eine Überraschung, auch für uns. Also niemand von euch hat sich vorher in die Karten schauen lassen. Deswegen, Grille, hau doch mal deine Top 5 raus.
Also bei mir, ich könnte natürlich als Fanherz auch auf 1 machen, aber ich habe auf meiner 5 den Packers Head Coach Matt LaFleur. Ich weiß nicht, ob ihn einer von euch noch hat.
Ja. Knapp nicht.
Also ich habe ihn unter meinen Top 5 als die Next Follow, ja. Okay. Ist er dabei. Ja. Aber das hat nichts mit ihm als Coach zu tun. Der ist ein grandioser Coach. Hat natürlich auch das Glück, dass er den besten Quarterback im Football hat im Moment. Und dass er natürlich da auf Rosen gebettet diesen Job übernommen hat. Aber er ist natürlich sicher jemand, der auch diese Kontroverse mit dem Mann, mit Aaron Rodgers, natürlich auch super gehandelt hat. Das war ja, hätte ja auch vollkommen nach hinten losgehen können. Bin ich ganz bei dir. Ist sicherlich jemand, ich mag den auch. Der ist so von der Art mein Typ, der so No-Nonsense sagt, wie es ist. Und da ist auch in den Interviews straight. Und ich mag ihn. Ich mag ihn. Die spielen auch ein okay Football, glaube ich. Könnte ein bisschen besser eine Offense werden von den Ideen. Aber ansonsten sind die Packers, ey, wenn du immer ein Contender bist, dann machst du ja irgendwas richtig. Also ich bin da bei dir, Grille.
Also ich kann kurz mal ausholen, ganz kurz. Er ist natürlich mit seinen 42 Jahren auch einer dieser jungen Leute. Da kommen ja heute noch auch ein paar. Dann hat er, finde ich, als er damals für Mike McCarthy übernommen hat, da gab es ja eben die Kontroversen McCarthy, Rodgers, die sollen sich nicht mehr so gut verstanden haben. Da war irgendwie auch Ärger im Lockerroom, irgendwie was man vernommen hat. Das hat Matt LaFleur top gehandelt. Also die witzeln auch immer zusammen miteinander. Man merkt, finde ich, aus der Entfernung, dass Rodgers und LaFleur irgendwie so richtig sind, auch fast gleich alt, also sind in ähnlichem Spektrum unterwegs, sich total super verstehen. Und ich finde eben, wenn man die letzten Jahre unter McCarthy anschaut, dann war die Offense der Packers eben alleine nur noch Rodgers. Also der musste so viele Spiele alleine gewinnen. Das war teilweise echt schwierig. Du hast immer Angst gehabt, okay, wenn der sich verletzt, dann ist alles an die Wand gefahren. Und Matt LaFleur hat es da eben zusammen mit Nathaniel Hackett, der jetzt weg ist und ein Head Coach der Denver Broncos ist, geschafft, da einfach Rodgers in Verbindung mit einem geilen Laufspiel. Da hast du natürlich auch mit AJ Dillon und Aaron Jones zwei Waffen, haben wir ja in den letzten Folgen schon immer mal besprochen. Aber das hat er, finde ich, top aufgebaut, dazu eine Defense etabliert mit seinen Co-Trainern, die in den letzten Jahren ja sich wirklich von auch ganz schwach Hosenwelt zu extrem safe. Du weißt auch, hey, die Defense kann heute auch mal das Spiel gewinnen. Also da finde ich, hat er die Packers schon richtig auf Kurs gebracht und hat, das muss man auch sagen, einen NFL-Rekord aufgestellt. 13 Siege in jeder der letzten 3 Jahre. Das gab es noch nie. Also mindestens 13 Siege. Gewinnt fast 39 von 49 Regular-Season-Spielen gewonnen. Das sind fast 80%, das sind krasse Zahlen. Das Einzige, was natürlich, warum ich ihn jetzt auch auf der 5 habe, in den Playoffs, ist natürlich, sieht zwing anders aus. Nur 2 Siege, 3 Niederlagen, 2-mal das NFC-Finale verloren gegen 49ers und Bucks und Brady. Und letztes Jahr ja daheim das Divisional gegen die 49ers. Haben wir ja alle noch gut in Erinnerung, denke ich. Deswegen landet er bei mir auf der 5.
Ja, fühl dich an dieser Stelle ganz doll in den Arm genommen, Grille.
Danke, nochmal.
Gruß an André, ja, vom Kicker.
Man sollte nochmal erwähnen, dass er von den allen relevanten Coaches, die jetzt, also relevant über, vom, die überhaupt im Picture sind, jetzt subjektiv bei mir, aber das sind ja wahrscheinlich für uns alle dieselben, als hat er mit fast 79,6% gewonnener Spiele, ist er der Beste. Natürlich hast du ein Body of Work von einem Andy Reid oder andere Leute, die natürlich viel, viel länger arbeiten. Der ist zum Beispiel bei, wo ist denn Andy Reid? Der ist bei 63%. Natürlich ist das nicht fair, weil der weniger Zeit hatte, aber er ist trotzdem eine absolute Maschine beim Sammeln von Siegen. Also da ist schon was dahinter.
Also für mich auch die größte Stärke von LaFleur ist, was ich gerade bei Harbour angesprochen habe, also dieses Entscheidungen zu treffen, die dann den Coaching-Staff angehen, und da hat er es halt geschafft, zum einen diese Defense, wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen, für mich Kandidat für die beste Defense in der ganzen Liga mittlerweile, abzugraden, indem er halt auch den Defensive Coordinator austauscht. Also er hat Mike Patton sozusagen übernommen. Jetzt ist Joe Barry am Zug. Da waren auch einige skeptisch letztes Jahr. Der kam ja von den Rams. Noch nie in vergleichbarer Position gearbeitet. Ich glaube, Linebacker-Coach war da, und es hat funktioniert. Und Dom Capers, der Stolle aus der Footballerei, hat jahrelang gefordert, dass Dom Capers entlassen wird. Also diese Defensive Coordinator-Position war immer so ein bisschen die Schwachstelle in Green Bay und ist halt jetzt eine Stärke geworden. Und von dem her, wenn sie es schaffen, dass Davante Adams kompensiert wird, und das ist ein großes Fragezeichen, das sehen alle Packers-Fans gleich, wenn er jetzt wieder einen ähnlichen Erfolg hat im 4. Jahr, dann ist er für mich safe, Top 3 nächstes Jahr, sage ich jetzt schon. Und ich entschuldige mich. Für mich ist er auf jeden Fall der meist unterschätzte Headcoach in der Liga momentan.
Ja, unheimlich wichtig war, dass er auch den Special Teams Koordinator ausgetauscht hat. Das war ja eher so ein bisschen das Problem vor anderthalb Jahren oder was immer das war. Das war eine Katastrophe. Aber du hast, ich gebe dir recht, er ist nicht scheu. Er macht Entscheidungen. Musst du aber auch in der Position. Du kannst da jetzt nicht, da werden beste Freunde gecuttet und gefeuert in der NFL. Und ja, es ist eben ein Cutthroat Business. Und er ist als junger Mann da nicht scheu. Finde ich auch gut.
Und ich habe als für alle Packers-Fans da draußen noch einen kleinen Fun-Fact, der aber vielleicht ein bisschen Hoffnung macht, weil Adams jetzt weg ist. Unter LaFleur gab es 7 Spiele, die die Packers ohne Davante Adams bestreiten mussten und alle 7 haben wir gewonnen. Also, da schauen wir mal, ob es so weitergeht.
Ja, und Rodgers, glaube ich, 10 von 11, oder? In seiner Karriere ohne Davante. Ja. Also. Hast du vorher eigentlich Hosenwild gesagt? Als Adjektiv.
Ich habe vorhin Hosenwild. Hosenwild, ja, genau.
Das ist stark. Weil wir haben Vogelwild in Oberbayern. Ich weiß nicht, wie man in Berlin und Hamburg sagt, aber es kommt aufs Gleiche.
Ja, Vogelwild kenne ich auch.
Ich kann dir auch gar nicht sagen, ob es das wirklich gibt. Mein Opa hat es nur immer gesagt, so quasi unordentliche Wäsche und so weiter. Und deswegen habe ich mir immer Hosenwild abgespeichert.
Hosenwild, muss ich mal merken.
Also stark. Hosenwild gibt es in Hamburg auch nicht. Gestern in einem Podcast habe ich das Wort, das kannte ich auch nicht, gelernt, Inselwissen. Das finde ich auch ganz gut. Also wenn du in einem speziellen Gebiet wirklich tief drin bist, dann besitzt du Inselwissen.
Ja,
und was ich mich frage, wenn wir kurz bei der deutschen Sprache bleiben, bei LaFleur muss ich immer an Soufflöse denken. Also er sagt ja offenbar auch die richtigen Worte oder er haucht Aaron Rodgers die richtigen Worte ein. Gibt es die Soufflöse eigentlich auch männlich? Ist das dann der Souffleur? Weiß das jemand?
Ja, müsste es geben, ja. Definitiv. Meiner Meinung nach, ja.
LaFleur, Souffleur, da können wir
ja, LaFleur, Aaron Rodgers hat er wieder zurück in MVP-Form LaFleur, weil Rodgers war, glaube ich, 10 Jahre dann nicht mehr in dieser Position, den MVP zu gewinnen und gewinnt ihn dann back-to-back mit einem 42-jährigen Headcoach. Also das sollte man auch nicht vergessen an der Stelle. LaFleur.
Gut, also wir haben gelernt, bei den Packers geht's jetzt auch künftig in den Playoffs stetig bergauf, jetzt wo Davante Adams nicht mehr da ist, der Special-Teams-Koordinator ausgetauscht wurde. Grille ist auf dem Höhenflug, Detti ist dran mit seiner Top 5.
Ja, ich habe jetzt an 5, das ist eigentlich auch schon wieder Blasphemie, dass ich nur auf 5 habe, aber ich habe Schuhe anschaut. Bill Belichick von den Patriots. 70 Jahre alt, war 4 Jahre Head Coach von den Browns, das hat man schon wieder vergessen, hat 2-mal als Defensive Coordinator bei den Giants den Super Bowl gewonnen, hat in seiner Head Coaching Karriere 290 Siege, 143 Niederlagen und in den Playoffs 31 Siege bei 13 Niederlagen. Also gerade diese Playoff-Bilanz ist sensationell. Und in 22 Jahren in New England hat er sie in 9 Super Bowls geführt und 6 gewonnen. So, das reicht eigentlich schon. Da ist der ist auf ewig auf Platz 1. Also, ich meine, Belichick ist der GOAT. Fertig. Fertig aus.
Ich wollte gerade sagen, Daddy, wir sind bei den Top 5, nicht bei der
ich
Top
weiß,
1.
Ich weiß, warum habe ich ihn jetzt auf 5? Also, es war wirklich, ich fand es wirklich schwer jetzt für die Sendung, dass wie rankt man das Ganze? Und ich habe, wie gesagt, ich habe mich dann schon ein bisschen von der aktuellen Situation treiben lassen und sogar bei meinen Top 2, um es gleich vorwegzunehmen, habe ich mich auf meinen Super Bowl-Tipp schon mal festgelegt für die kommende Saison. Das sind die beiden Head Coaches. Aber Belichick hat halt in den letzten beiden Jahren 17 Siege und 16 Niederlagen und die kamen halt, als Brady weg war. Und es war ja immer die Debatte, wer profitiert von wem oder wer ist verantwortlich. Es ist sowieso keiner von beiden alleine, das ist klar. Aber Brady geht halt weg und gewinnt dann mit Tampa in der ersten Saison Super Bowl und sagen wir mal so, hatte letztes Jahr ein Spiel in den Playoffs gegen die Rams, gegen den Super Bowl-Sieger, den späteren, dass sie fast noch gewonnen hätten mit einer Aufholjagd. Also Brady hat es gut vertragen, nicht mehr Patriot zu sein, Belichick jetzt nicht so. So, und das ist der Grund, warum ich ihn nur auf 5 habe. Ich will sehen, was passiert, wenn Josh McDaniels, der für mich immer der Hauptverantwortliche für die Offense war, in all den Jahren unter Belichick, weil Belichick eben aus der Defense kommt. Er war ein DC und hat jetzt bei den Patriots auch in den letzten beiden Jahren eine super Defense gehabt. Da war es egal, dass Brady weg ist. Da ist nichts zusammengebrochen, was das gesamte Team betrifft. Aber die Offense hat sich natürlich verändert. Und jetzt gehen sie halt in eine Saison mit einem Offensive Coordinator, der eventuell Joe Judge heißt. Und ich bin gespannt, weil ich nicht glaube, dass Belichick da so viel Einfluss auf diese Offense nimmt. Das kann vielleicht Schuhan besser beurteilen, wie er das einschätzt, die Rolle von Belichick in diesem Coaching-Staff. Aber eigentlich müsstest du ihn immer auf 1 haben. Ich habe ihn jetzt an 5. Das steht zur Debatte, ganz klar.
Also Grundsätzlich hast du gerade Blasphemie betrieben. Das geht natürlich nicht. Der ist die Nummer eins. Ja. Aber das ist immer, wie du gesagt hast, hast du natürlich die Problematik, dass du nicht weißt, was für ein Gradmesser misst du die letzten zwei Jahre. Body of Work, was hat er über die, das ist immer ganz schwierig. Da gibt's natürlich die jungen Wilden, die da den meisten Alten wegrennen. Ja, wenn du jetzt nicht bei den Chiefs bist oder so. Aber du hast natürlich, ein bisschen, also Bill Belichick hat wohl gesagt, er übernimmt die Offense. Er macht die Offense. Das hat für viel Augenrollen, habe ich gelesen, innerhalb von NFL-Circles gesorgt, dass er eben einfach jetzt das übernimmt anscheinend. Kann natürlich auch so eine trotzige Aussage gewesen sein. Das wird sicherlich sehr interessant zu sehen sein. Aber natürlich war sein Erfolg getragen von Tom Brady, aber vice versa. Also für mich ist das ist ja auch nichts anderes bei einem Sean McVay, der jetzt da seinen Jungen gefunden hat. Oder bei, warum ist ein Zac Taylor im Super Bowl? Das ist ja nicht, weil Zac Taylor davor abgeräumt hat beim Bengals als Head Coach und da wahnsinnig gute Ergebnisse hatte die Jahre davor, sondern da hat einfach Burrow, ja, John, das ist einfach so. Und Belichick aber als über die Dauer, die er es gemacht hat, die Länge der Zeit, dass er auch dann mehr als nur gewonnen hat, sondern auch den Patriots Way, dass die haben eine Kultur etabliert bei sich, die ja auch dann teilweise gesucht wird bei anderen Vereinen, ja, bei anderen Clubs, wenn da die Leute aus seinem Tree neue Jobs kriegen, dann regen sie ja mal darüber, jetzt machen sie es wie bei den Patriots. Also ich glaube, dass es viel geht, sehr viel tiefer bei ihm. Und für mich ist er bei mir die Nummer eins, aber natürlich, wenn man natürlich das What have you done for me lately heranziehst und sagst, was hast du, dann ist natürlich 17, 16, ja, ist natürlich dann nicht so dolle. Aber auch neuen Quarterback einarbeiten, haben sich viele schwer getan. Ja, und Lamar Jackson war kein fertiges Produkt im ersten Jahr beim Baltimore. Da erinnere ich mich, dass ich den sehr kritisiert habe über Mangel an Bällen outside the numbers und diese schwierigen Würfe, die er nicht konnte. Kam aber im nächsten Jahr wieder und war vergessen. Der Mann ist einfach genial gewesen, hat sich so verbessert. Also wie gesagt, da muss man vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben. Aber Belichick ist natürlich der Don.
Bill Belichick bei Detti an 5, bei Schuhan an 1. Rankings, wisst ihr genauso wie wir, sind immer besonders diskutabel. Grille, an welcher Position hast du ihn und wie hast du dieses Ranking eigentlich gemessen? Also bist du nur über den sportlichen Wert, über die sportlichen Erfolge gegangen oder, um jetzt bei Bill Belichick zu bleiben, hast du auch das Maßband angesetzt, seit über zwei Jahrzehnten Gesamtverantwortlicher, hält den ganzen Laden am Laufen?
Also ich habe ihn bei mir nicht in den Top 5, aber weil ich eben, du sagst es ja, ich habe es eher die letzten Jahre eben gesehen und da haben wir ja die Punkte gerade schon genannt. Wenn du jetzt natürlich ein Ranking machst, der erfolgreichsten, der besten, die meisten Roots in der NFL geschlagen haben, also die so fest verwurzelt mit der Liga sind und für immer Teil der Geschichte bleiben werden, dann ist natürlich Belichick natürlich mit die Eins oder da ganz oben zu nennen. Ich habe ihn jetzt einfach rausgelassen aus den Gründen der letzten zwei Jahre, was mir halt so die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre so am meisten aufgefallen ist. Und natürlich, Belichick hätte ich auch auf eins nehmen können und hätte da genügend Argumente gefunden. Wir haben noch nicht genannt, dass er ein wahnsinniger Draft-Experte ist, der irgendwie undrafted Agents oder ganz tiefe Runden picks. Tom Brady ist das beste Beispiel, in seiner ganzen über 20-jährigen Geschichte da gepickt hat und zu absoluten Stars geformt hat. Also das ist natürlich, da findest Argumente ohne Ende. Ich habe jetzt eben die letzten zwei Jahre hauptsächlich gewertet, sagen wir mal. Man kann natürlich auch sagen, als Josh McDaniels damals schon mal weg war und Head Coach bei den Broncos versucht hat, da war er auch eine Zeit lang weg. Das waren auch eher schwächere Patriots-Jahre. Da waren sogar Belichick und Brady noch da. Das war auch, ja, ein bisschen schwierig gesehen damals von den Patriots-Fans. Aber damit will ich Belichick nicht schlecht reden. Ich habe ihn jetzt einfach da auch als Honorable Mention quasi erwähnt. Aber der kann gut und gerne an jeder Stelle ansonsten stehen. Und wir haben es ja gut verteilt. Coach Schuhan hat ihn ja auf 1.
Damit er nicht beleidigt ist.
Auch Blasphemie. Olle Belichick an 5 und gar nicht drin, Grille. Also da sind wir auf euer Feedback gespannt. An dieser Stelle sei schon mal gesagt, sobald dieser Podcast raus ist, wollen wir natürlich auch die Top 5 der drei Jungs als Grafik aufbereiten und auf unseren Social-Media-Kanälen verbreiten. Da könnt ihr dann euren Senf auch dazugeben und ein bisschen für Olle Bill kämpfen, finde ich an dieser Stelle. So, wer möchte weitermachen? Top 4 hatten wir, irgendjemand hatte schon Habo an Top 4. Ja, das heißt, eine Top 4 ist schon weg, richtig?
Meine ist schon weg. Ich würde sagen, Schuhan macht weiter mit seiner Number 4.
Meine Number 4 ist Mike Tomlin von den Pittsburgh Steelers. Über 64% Gewinnrate, ein Super Bowl gewonnen mit Robocop als Quarterback. Die letzten Jahre hat er da wirklich sich super gemacht. Keine Losing Season in 15 Jahren bei den Pittsburgh Steelers. Das Gleichnis von Stabilität. Jemand, der auch die schwierigen Jungs relativ lange handeln kann, wie Antonio Brown und andere Leute, die da waren, die sich um ihn scharen. Die jungen, talentierten Spieler mögen ihn sehr. Ist ein absoluter Player-Coach und macht es eben auch schon sehr lange sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und ich war immer wieder überrascht, wie er in den toughen Zeiten trotzdem immer noch mal einen Sieg rausgeleiert hat, um dann noch in die Playoffs zu kommen oder auf jeden Fall nicht eine Losing Season zu haben. Das war ein, zwei Mal ganz, ganz knapp, aber er hat es immer wieder geschafft und ich mag den als Typen einfach. Das ist ein straight-in-your-face-Typ. Ich mag seine Interviews, die auch immer relativ kurz angebunden sind und straight und er sagt, wie es ist. Und ich mag so eine Leute, die einfach auch nicht immer alles verblümen müssen, und sondern sagen einfach, wie es ist. Und das ist im Football wichtig, dass die Leute ehrlich sind. Und er ist so einer, steht für gute Defense, sind im Steel Town. Der Typ passt da richtig rein, war selber auch ein Defender als Spieler und jemand, der, ich glaube, aus dem Tony Dungy-Tree kam. Also jemand, der auch wirklich seinen Weg hochgemacht hat und nie enttäuscht hat. Also der ist jemand, die sind immer on the map. Egal wie die Quarterback-Situation war oder wie auch immer, was da an Problematiken waren. Steelers hast du auf der Liste. Ich mag die übrigens sowieso, die Steelers.
Also ich hatte es vorhin kurz erwähnt. Für mich war die Frage entweder John Harbaugh oder Mike Tomlin. Wie gesagt, beide für mich sehr vergleichbar und ähnlich lange in ihrer Franchise schon aktiv in der gleichen Division, wie gesagt. Und für mich macht halt den Unterschied, dass ich sage, okay, Tomlin war in seinem zweiten Jahr, glaube ich, im Super Bowl, hat ihn gewonnen gegen Arizona, Santonio Holmes in der Ecke der Endzone, wir werden es nicht vergessen. Und dann zwei Jahre später haben sie gegen die Packers auch knapp verloren, weil sie halt in dieser Final Drive wurde halt dann gestoppt, da hätten sie auch gewinnen können. Aber seitdem, und es geht halt einher mit diesem Decline von Big Ben, das muss man halt einfach so sehen. Und Harbaugh hat eben für mich, wie ich es vorhin gesagt habe, die richtigen Schlüsse gezogen, teilweise sogar in der Saison den OC ausgetauscht. Und für mich hat Tomlin, um ihn in meinen Top 5 zu haben, jetzt die letzten Jahre bei Big Ben zu lange zugesehen. Weil du ja, wenn du keine einzige Saison, einen Losing Record hast und 9 Seasons 10 oder mehr Siege hast, seit Tomlin bei den Steelers Head Coach ist, dann, finde ich, musst du früher reagieren. Du musst sagen, okay, es war ja mindestens seit 3 Jahren klar, dass Big Ben limitiert ist. Und wenn du das zulässt, vielleicht aus Loyalität oder aus einer Hoffnung raus, okay, vielleicht kommt er wieder zurück, der Arm, was halt relativ unwahrscheinlich schien für alle Außenstehenden, aber er hat halt an ihn geglaubt, was ja auch okay ist, finde ich. Aber deswegen ist er für mich im Vergleich zu Harbaugh, der dann schneller und konsequentere Entscheidungen getroffen hat, in meinen Augen, da nicht in den Top 5. Das ist der einzige Grund.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, Coach, wir waren uns bei Belichick nicht einig, aber ich habe Mike Tomlin auch auf der 4, also da sind wir auf einer Wellenlänge unterwegs. Und bei mir ist es auch so, ich mag die Steelers, ich mag auch schon immer diesen AFC North Football, das habe ich schon mal nach der Super Bowl-Sendung, glaube ich, gesagt, das ist einfach immer eine der härtesten Divisions, gerade diese direkten Duelle, das ist beinharter Football und den lebt Mike Tomlin da einfach total aus. Natürlich mit Harbaugh bei den Baltimore Ravens. Die stehen auch beide schon immer für krass gute Defenses. Die hat er auch in den letzten Jahren ja immer auch aufgestellt, trotz Robocop, Roethlisberger. Fand ich ein gutes Bild von Coach. Das war wirklich die letzten Jahre auch schlimm anzuschauen, aber ich fand es dann trotzdem faszinierend. Da waren so viele Spiele dabei, wo du dir gedacht hast, das kannst du heute gar nicht gewinnen, weil Big Ben steht da wieder und kriegt nichts raus, kann sich nicht bewegen, kann seinen Arm nicht mehr bewegen. Und dann haben sie es trotzdem irgendwie geschafft, das Spiel zu gewinnen. Und das ist, denke ich, ein großer Verdienst von Mike Tomlin. Deswegen ist der schon immer, seit er seinen Super Bowl damals gewonnen hat, bis heute, auch wenn es in den letzten Jahren eben nicht mehr ganz weit gereicht hat, aber eben no losing season. Und ja, 64% seiner Spiele gewonnen. Und er ist in diesem Jahr erst der 20., das muss man sich auch mal vorstellen, der 20. Headcoach geworden, der 150 Siege vorzuweisen hat. Also das sieht man mal, das ist ein ganz kleiner, illustrer Kreis und da gehört er eben dazu und deswegen läuft er bei mir auch auf der 4 ein.
Da würde mich an dieser Stelle mal interessieren, Schuan, um bei Mike Tomlin zu bleiben, der in einem Verein sehr viel Erfolg hatte, sicherlich aber ja auch mal Angebote der Konkurrenz hatte. Warum ist der so lange da? Ist das einfach so ein absolutes Commitment? Identifiziert er sich zu 5000% mit den Steelers? Wie beurteilst du das? Weil in der heutigen Zeit in allen Sportarten wird der Trainer ja alle Jubeljahre eigentlich gewechselt.
Ja, also mal, wir hatten ja vor nicht langer Zeit, Kutscher, hatten wir ja über mal Gehälter gesprochen, der Head Coach ist. Und da war er auch nicht ganz weit vorne bei der Gehaltsliste. Ich glaube, was eine Rolle spielt, ist erstmal Steel Town. Es ist eine historic Franchise. Es wird sicherlich irgendjemand mit dem Scheck wackeln, aber der hat Millionen verdient bis jetzt. Ich glaube, wenn das nicht seine Priorität ist, Geld scheffeln, sondern seine Legacy, seine Erbschaft, die er hinterlässt, dann bist du bei den Steelers natürlich an einer super Adresse, weil die haben, der ist der dritte Headcoach, den diese Franchise hatte, oder vierte, ich weiß gar nicht, wie viele Coaches da als Headcoach angestellt waren, aber Nummer 4, glaube ich, in der Geschichte der Steelers. Das heißt, wenn du dir da mal andere Vereine anschaust, wie Dallas oder so, mein Lieblingsteam, wo dann die Leute sich die Klinke in die Hand geben, jährlich teilweise, dann hast du eine Jobstabilität, die unheimlich viel wert ist in der NFL. Du hast ein Ownership, was dir Zeit gibt. Du hast ein Ownership, was an dich glaubt. Du hast da die Rooneys gelten nicht als sehr sprunghaft in ihren Entscheidungsfindungen. Gerade was Coaches betrifft. Und da finde ich, da hat er ein gutes Zuhause gefunden. Und in der schnelllebigen NFL sind ja die Entscheidungsfindungen oder das Hiring and Firing bei den Steelers ist ja in Slow Motion. Und das ist sehr, sehr viel wert, wenn du lange in der NFL bleiben willst. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Vielleicht hat er auch ein cooles Haus in Pittsburgh irgendwo. Und ja, sein Freundeskreis ist da. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo er her ist, ob er aus der Gegend ist. Aber am Ende des Tages hat er, ich glaube, Jobstabilität und Ownership, dass es ein alteingesessenes Ownership ist, was einen Track Record hat von großen, langen Atem haben, das ist tierisch viel wert in der NFL. Und ich glaube, das ist einer der Gründe.
Da eine kurze Zwischenfrage an dich. Du warst ja jahrelang als Berliner in Tirol erfolgreicher Head Coach der Raiders. Was war für dich dann der Grund, so lange zu bleiben? Weil ihr hattet ja immer Erfolg. Du bist ja einer oder vielleicht sogar der erfolgreichste Coach in Europa über diese Zeit. War das dann jetzt mal das Finanzielle unabhängig davon? Es gab auch noch keine, in Anführungszeichen, Konkurrenzliga, die da durch Europa grassiert damals. Da gab es die Österreichische, die Deutsche, das waren, glaube ich, schon die Aushängeschilder in Europa. Aber du hattest ja sicherlich Angebote aus Deutschland, näher an die Heimat. Was war für dich und deine Familie der Grund, so lange in Tirol zu bleiben, in Innsbruck? War das auch das Ownership und wie dieser Verein oder die Franchise geführt worden ist?
Absolut. Also du suchst natürlich gerade in einem Feld in Europa, wo es nicht so viele richtig top geführte Vereine gibt, da suchst du dir natürlich den Diamanten raus. Und ich hatte das Glück, dass ich bei dem Diamanten gelandet bin. Und das hat eine Riesenrolle gespielt. Natürlich stimmt auch finanziell alles. Und das geht ja teilweise einher. Wenn die gut organisiert sind, ein gutes Management da ist, dann wirst du dir als Trainer überlegen, wie schnell du wechselst. Also deswegen rede ich da aus eigener Erfahrung. Das machst du dir nicht leicht. Da spielen dann eine Rolle spielt dann eben auch, bist du satt. Mike Tomlin, wenn der jetzt schon 3 Super Bowls gewonnen hätte oder 4, wer weiß, ob er dann nicht doch irgendein Angebot annehmen würde. Aber er hat natürlich auch das Gefühl des unfinished business. Das hatte ich zum Beispiel nicht. Wir hatten ja alles gewonnen, was zu gewinnen gibt. Und dann schaust du schon mal woanders hin. Auch wenn die Job Security und die Organisation sehr, sehr stabil ist, schaust du, ob du woanders was umsetzen kannst. Da ist der aber nicht, der Tomlin. Ich glaube, der möchte noch mal gerne den Super Bowl gewinnen und den neuen Quarterback heranführen und die Franchise ins gelobte Land führen.
Ich habe gerade mal nachgeguckt. Mike Tomlin kommt gebürtig aus Virginia. Ist jetzt nicht so weit weg von Pennsylvania, aber es ist nicht sein Heimatstaat. Top 3, wir sind dabei, Bronze zu vergeben. Wenn ich aufmerksam genug war, ist von keinem von euch bisher der dritte Platz gefallen. Wer möchte anfangen?
Also ich traue mich nicht, weil ich habe wieder so eine potenzielle Nummer 1. Aber ich muss ihn jetzt schon nennen, dann ist er weg. Andy Reid ist bei mir auf 3 und zwar, es gibt keinen Grund, ihn nicht auf 1 zu setzen. Ich sag's gleich. Wie gesagt, ich habe auf 1 und 2 Coaches, die für mich in den letzten Jahren, auch das ist bei Reed kein Gegenargument, natürlich, um Gottes Willen, aber die für mich jetzt in der kommenden Saison vor Andy Reid landen könnten und aus meiner Sicht werden. Gerade in der AFC gibt es da einen Coach, aber zu dem komme ich noch. Andy Reid, ja gut, was soll man sagen? Also er war bei den Eagles, ist 64, aber bei Philly war er seit 1999 und hat die Eagles zu 4 NFC Championship Games in Folge geführt und in den Super Bowl, den sie damals gegen die Patriots verloren haben. Und in 9 Jahren mit Kansas City hat er jetzt 9 Winning Seasons, 4 AFC Championship Games in Folge und 2 Super Bowls in Folge und einen Super Bowl Sieg. So, ich I leave it at that. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Ich bin skeptisch, was die kommende Saison betrifft. Wie gesagt, der einzige Grund, warum ich ihn so weit hinten auf 3 habe, weil Tyreek Hill ist weg. Ich habe letztes Jahr in den Playoffs, ich verstehe es immer noch nicht, vielleicht hat Schuh eine Erklärung, wie man dieses Spiel gegen die Bengals nach einer klaren Führung und einem Gameplan, der dermaßen funktioniert hat in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit so verschenken kann. Natürlich haben die Bengals umgestellt und die Bengals haben gerade defensiv Dinge völlig anders gemacht als in der ersten Halbzeit, sind sehr, sehr auf Coverage gegangen und nicht mehr auf den Pass Rush, aber da hatten die Chiefs halt so gar keine Antwort und für mich ist immer noch Reed das Offensive Mastermind bei den Chiefs, nicht zwingend Bieniemy. Bieniemy hat da natürlich eine Rolle seit Jahren natürlich, die nicht zu unterschätzen ist, aber auch das war ein Grund, dass ich sage, okay, das Spiel gegen Cincinnati darfst du nicht verlieren. Vor allem zu Hause im AFC Championship Game nach so einer ersten Halbzeit. So, ich habe aber nicht wirklich Argumente gegen ihn. Deswegen könnt ihr beide gerne übernehmen und ihn loben, was er auch verdient. Natürlich.
Ja, im Football ist es eben manchmal so, dass du hast ja komplett, ich hatte das gerade erlebt jetzt vor 2-3 Wochen bei einem meiner Spiele, dass du sehr hoch führst, alles richtig machst in der ersten Hälfte und dann lässt du den Gegner nochmal rankommen. Das ist wie so eine Lawine. Du musst dann, ja, am Ende schaffst du es auf deinem Zahnfleisch, das Spiel über die Runden zu bringen und lebst von dem Bonus, den Punkten, die du in der ersten Hälfte gemacht hast. Das hat eben Andy Reid nicht geschafft, da waren nicht genug Punkte auf dem Board. Und wir sagen mal, one of those days. Also das ist eben einfach so. Und da kannst du da zuschauen, an der Seitlinie stehen und es ist wie eine Lawine und es ist nicht zu stoppen. Warum das so ist und wieso man das nicht vermeiden kann manchmal. Das sind für mich psychologische Dinge. Teilweise machen Teams gar nichts anderes. Sie exekuten einfach besser. Aber Andy Reid ist sicherlich bei mir, Andy Reid ist bei mir auf der Nummer 2 und nicht auf der Nummer 3. Also für mich ist er da schon mit seinen mit den Erfolgen und Body of Work über diese ganzen Jahre. Er war ja in Philly auch, wie du sagtest, wahnsinnig erfolgreich. Ist jemand, der über 63% Sieger einfährt, hat einen Super Bowl, ist bei den Chiefs natürlich auch jemand, der auch so ein bisschen so eine neue, mit Mahomes und Hill hat er fast schon ein bisschen den Football verändert. Also er hat ja angefangen, also die Offense, die da schmeißen, ist ja auch sehr unique und einzigartig, was sie da machen. Er ist ja auch jemand, der den jungen Mann Mahomes teilweise diese Off-Balance-Würfe machen lässt, der nicht so ein Stickler für Technik ist, sondern den Mann spielen lässt, der ja einen Baseball-Background hat und anders operated mit seinem Arm. Und das hat er incorporated mit seinem Job und in der Offense. Und ich finde das beeindruckend, dass der das Spiel verändert hat. Wenn du die Chiefs spielst, damals natürlich noch mit Tyreek Hill, dann musstest du in der Defense dir, das habe ich jede Woche gesehen, musstest du dir was Neues einfallen lassen. Du konntest nicht deinen alten Schuh spielen. Wenn du die Chiefs gespielt hast und die Offense der Chiefs, dann musst du dich verändern und musst du Dinge anders machen. Und das, finde ich, ist, wenn ein Coach das hinkriegt, das ist ein Prädikat. Das ist jemand, der verändert das Spiel. Und das macht ihn für mich plus die Tonnen an Siegen und was er für ein Typ ist und Super Bowl und so. Das ist für mich dann, packt ihn auf oder hieft ihn auf den zweiten Platz bei mir.
Also bei mir ist er wie Daddy, ich gehe da mit Daddy in dem Teil. Bei mir ist Andy Reid auch auf der 3. Warum, jetzt bei mir natürlich die Frage, warum tue ich Belichick nicht rein und Andy Reid schon rein? Bei mir sind es dann auch die letzten Jahre trotzdem und sein, das hat Coach gerade schon angedeutet, sein einfach uniques Offense-Spiel, seine mutigen Play-Calls. Ich meine, wie viele Spiele wurden entschieden, als er dann eben bei 4. und von mir aus auch 4. und 7 kurz vor Schluss das halt ausspielen lässt und das dann aber auch schafft, oft mit Mahomes-Tyreek-Hill-Connection. das fand ich halt einfach, das war immer, du wusstest, jeder, bei jedem anderen Spiel weißt du, okay, die Gegner, die panten dann nochmal und wollen so über die Zeit bringen, aber Andy Reid, dem war alles zuzutrauen und der zieht es auch durch und steht halt eben für absolut ansehnlichen Offense-Football mit seinen 64 Jahren, ist er eigentlich einer von der alten Schule. Und wenn man Belichick, manchmal natürlich kann man schon eher das Kalkül, eher das taktisch versierte vorhalten, was eben nicht immer allzu spektakulär anzusehen war. Und Andy Reid hat da eben natürlich auch mit Mahomes den krassen Offensiv-Football da geprägt. Und das natürlich mit Mahomes, wo man auch sagen muss, gute Entscheidung auch damals, als er gedraftet wurde, hat mir erstmal Alex Smith vorgesetzt weiterhin, um ihn locker heranzuführen, auch wenn er ihn gut und gern schon hätte spielen lassen können. Und das finde ich einfach im heutigen Football auch eine gute Entscheidung, da ihn erstmal hier hinten brennen zu lassen und dann eben aufs Feld zu schicken. Und seitdem sind die Chiefs ja krass marschiert.
Ja, wir brauchen, Entschuldigung, Kutsche.
Nee, bitte. Corona-Genesene haben immer vor.
Alte Männer haben das vor. Na, wir brauchen ja meine Nummer 3 noch. Ich wollte nur sicherstellen, dass wir die nicht vergessen. Weil ich habe ja gesagt, Andy Reid ist Nummer 2 bei mir.
Jetzt dränge ich mich doch vor, weil ich möchte noch kurz was zu Andy Reid sagen. Es passt gerade so gut. Die Chance muss ich nutzen. Ein Buchtipp gibt's nämlich noch für euch. Wer mehr über Andy Reid zum Beispiel erfahren will, der erste, der für zwei Teams 100 Siege eingefahren hat, ihr habt es gesagt, für die Eagles und für die Chiefs, ist natürlich auch ein Förderer von Patrick Mahomes, auch dieser Name ist schon öfter gefallen und da gibt es ein neues Buch, das erscheint am 6. September, das habe ich zusammen mit Daniel Jensen ebenfalls aus der Footballerei geschrieben, Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars, da geht es nämlich, da nehmen wir euch mit auf in eine Lebensgeschichte von Patrick Mahomes, wie ist er eigentlich aufgewachsen, was hat er an der Highschool gerissen, was hat er am College gerissen, wie tickt er privat, was steckt hinter seinem Mega-Vertrag und so weiter und da kommt natürlich auch viel von Andy Reid drin vor, wenn ihr Bock habt auf eine Football-Lebensgeschichte aus der NFL, mit exklusiven Einblicken von Weggefährten seid ihr herzlich eingeladen, da mal reinzuschauen. Wie gesagt, erscheint im stationären Buchhandel am 6. September, ist aber jetzt schon vorbestellbar, zum Beispiel auf Amazon. Deine Top 3 kommt jetzt, Schuhan. Und dann bist du auch schon durch, glaube ich, ne? Du müsstest dann schon abgehakt sein.
Dann müsste ich abgehakt sein, genau. Dann wisst ihr, kennt ihr meine Geheimnisse. Aber du, sag mal, Kutsche, kommt Jackson Mahomes vor in dem Buch?
Natürlich.
Alright.
Jackson Mahomes findet Brittany, ist natürlich auch dabei. Okay. Und sein überragender Berater, sein Agent, der ist mein persönlicher Favorite, Lee Steinberg, ist auch dabei. Also okay, es sind sehr viele bunte Lebensgeschichten da drin.
Okay, das wird auf alle Fälle für mich ein Buch, was ich aber nur mit Widmung kaufe. Also das brauche ich auf alle Fälle von Kutsche, eine Widmung drin. Aber absolut zu empfehlen und so detailliert und wie du da hinterher bist und recherchierst, ich glaube, das wird ein richtig gutes Ding. Meine Nummer 3 ist auch mein Lieblingscoach in der NFL, jemand, den ich ja sehr, sehr schätze und das ist Pete Carroll. Pete Carroll ist für mich die Nummer 3 in meiner Liste, das hat wieder viel mit Body of Work zu tun, hatte mit Russell Wilson natürlich auch einen super Mann, der jetzt in Denver ist und ja, ein Super Bowl gewonnen, war in einem anderen, den er kontrovers verloren hat, war ja seit 2010 bei den Seahawks, ich glaube, da wird solide gearbeitet, sie haben natürlich in der letzten Zeit so ein bisschen gestruggelt, aber das hatte eben auch viele andere Faktoren, die dabei kamen, von außen hereingetragene Unruhe über den Quarterback, andere Dinge. Aber die Konstante und auch eigentlich immer ein vollkommen sympathischer Typ in den Wogen der NFL ist Pete Carroll. Der ist einfach eigentlich Pistol Pete. Der ist der da ist, sein Ding macht. Ich bin großer Fan von ihm geworden, als er noch im College-Football war. Übrigens einer der wenigen College-Coaches, die sehr erfolgreich in der NFL waren. Wir erinnern uns, da war einer, hat ja gerade sein Stuhl wieder freigemacht in Jacksonville, der da glorreich gescheitert ist. Pete Carroll ist ein Beispiel dafür, dass du es auch schaffen kannst, als sehr, sehr ultra erfolgreicher College-Coach in der NFL, dass du das auch schaffen kannst. Der war 2000 bis 2009 bei USC, University of Southern California. Und da hat er die National Championship gewonnen. Da hat er Siege en masse abgegrast nicht ganz unkontrovers. Ich erinnere an Reggie Bush und seine Situation mit dem Mama hat plötzlich ein Haus und einen großen Chevy vor der Tür. Aber das ist ein anderes Thema. Die werden sowieso alle bezahlt. Ja, das kostet ihn aber 14 Siege und die National Championship. Die wurden ihm aberkannt, dem Programm aberkannt. Aber nichtsdestotrotz hat er da bewiesen, dass er ein Top-Coach ist. Ist ein sehr, sehr tiefgründiger Kerl. Man hat ihn oft auch bei USC gesehen, dass er da eben abends noch mal raus auf die Straße ist, mit den Troubled Kids sich beschäftigt hat, soll ein, zwei, drei Telefonnummern von den Big Shots der Crips und der Bloods im Handy gehabt haben. Falls es Probleme gab, dann konnten die sich, also das USC, musst du wissen, ist in LA im Problembezirk. Das ist nicht UCLA, die bei Hollywood draußen irgendwo in den Bergen sind, sondern das ist Downtown. Das heißt, du hast, sobald du aus der Tür trittst, bist du in Gangland, und da hat er sich eben wirklich auch eingebracht in die Community. Toller Kerl, für mich jemand, der mehr ist als nur ein Football-Coach. Das ist auch jemand, dem ich sehr, sehr gerne folge. Und und trotzdem über 61%, fast 62% Siegrate und einer der erfolgreichsten Coaches in der NFL, auch unbestritten, sagen viele. Und für mich ist das die Nummer 3, einfach Body of Work, was er macht, was er leistet, wie tief sein Programm geht.
Ich find's an der Stelle ja echt cool, weil wir haben, ohne dass wir es besprochen haben, quasi zwei unterschiedliche gemacht. Das finde ich irgendwie gut. Coach Schuhan geht eben diese Body of Work-Schiene, und ja, der Rest wie ich schaut halt eher so die letzten paar Jahre vor allem an. Und deswegen finde ich, da haben wir doch eine gute Mischung zusammenbekommen.
Der Rest vom Rest von uns, also wir beide. Ich habe tatsächlich Pete Carroll nicht in den Top 5. Und wenn ich vorhin LaFleur als meist unterschätzten jungen Coach der Liga hatte, dann ist Carroll wahrscheinlich auch der ältere oder von den älteren Head Coaches derjenige, also sagen wir mal Reed, Belichick, Carroll. In diesem Trio ist er mit Sicherheit derjenige, der am wenigsten respektiert wird, über den sich die meisten, ob es Analytics sind oder eher jüngere NFL-Fans, aufregen, auch ständig durchgehend, auch Seattle Seahawks-Fans. Aber ich sehe den Punkt von Schuhan natürlich schon. Ich meine, seit Pete Carroll bei den Seattle Seahawks ist, seit 2010 hat er die Seahawks in 9 von 12 Jahren in die Playoffs geführt. Punkt. Da gehört eigentlich ein Mic-Drop hin. So, und letztes Jahr waren keine Playoffs. Nimmt man das letzte Jahr weg, wo es vor der Saison schon diese Diskussion um Russell Wilson gab, und jetzt hat man sich eben getrennt, dann wären es halt 8 von 10 Jahren gewesen. Und 9 von 11 Jahren. Und ich meine, er war zweimal im Super Bowl, den zweiten gewinnt er nicht. Bis heute unklar, von wem dieser Play-Call kam. Ich glaube, er kam von Daryl Bevel, und Pete Carroll hat sich aber nicht dagegen gewehrt. Und auch bis heute ist für mich die Execution das Problem gewesen bei diesem Playcall, dass es eine Interception wurde. Du kannst passen an der Stelle, aber du darfst nicht zulassen, dass Malcolm Butler überhaupt eine Chance hat, da vorne reinzuspritzen und den Ball zu fangen. Wenn Wilson ihn anders fängt, ist es im schlimmsten Fall eine Incompletion. Aber das ist ein anderes Kapitel. Wenn wir übrigens gerade bei Buchtipps sind, ich habe für mein Buch, das ich mit Max Länge geschrieben habe, über die Seattle Seahawks, eine Erfolgsstory der NFL, weil das ist es nämlich gerade die letzten 12 Jahre, in denen Pete Carroll in Seattle war, habe ich zum Beispiel ein Interview mit Lofa Tatupo geführt, der Inside-Middle-Linebacker, der sowohl bei USC unter Carroll gespielt hat, als auch dann später bei den Seahawks als Zweitrunden-Pick. Und er beschreibt in dem Interview halt auch, dass Pete Carroll ist kein Rah-Rah-Coach, der ist kein Cheerleader, so wie er manchmal halt rüberkommt, sondern er sagt ja schon, wenn Dinge scheiße laufen. Und im Vergleich zu Mike Holmgren, den Schuhan sicher auch noch kennt, der davor jahrelang in Seattle war und auch Erfolg hatte, ist er natürlich ein anderer Typ-Coach. Holmgren war viel strenger per se, aber Carroll schafft es halt mit 71, wird er sein im Herbst, trotzdem an die jungen Menschen ranzukommen. Und ich bin gespannt, was mich stört in den letzten Jahren, ist natürlich dieses fehlende Adjustment, was er halt, also ich finde, er zeigt halt nicht, dass er sich auf Spielsituationen oder schon vor dem Spiel so einstellen kann und das dann flexibel während des Spiels ändert. Und ich weiß nicht, inwieweit er da immer die Hand drüber hat und seine Koordinatoren machen lässt. Ich glaube, er hat ein bisschen zu sehr die Hand drauf. Und will da immer das letzte Wort haben, das ist ein bisschen mein Eindruck. Aber du kannst halt ein Spiel wie gegen deine Cowboys-Schuhe 2019 in den Playoffs, du kannst nicht 800 Mal laufen gegen eine Mauer und nicht kapieren, dass das nichts bringt. Und das dann aber bis zum Ende durchziehen und nur im letzten Viertel, wenn es dann halt zu spät ist, dann umstellen und passlastiger werden. Das sind so Dinge, ich finde, da hätte er wahrscheinlich vor 10 Jahren anders reagiert und wäre flexibler auch im Kopf vielleicht gewesen. Aber der Mann ist 71 und ich bin bei dir, kann man argumentieren, Top 3. Wieso nicht? Wenn ich halt die letzten 10 Jahre mir anschaue, dann hat er es sicherlich verdient. Ja.
Es ist halt so, ganz kurz, es ist halt so, ich sehe das, ich habe bei den Seahawks immer das Gleiche irgendwie gesehen in einem anderen Thema wie bei den Packers. Da wurde seit Jahren geschimpft, dass in den Receiving Core nicht investiert wird. Bei den Seahawks war es immer die O-Line vor Wilson, wo man sich auch mal gewünscht hat, einfach, dass da was irgendwie getan wird. Aber auch da ist die Frage ja, inwieweit ist dann Carroll irgendwie vielleicht zu steif oder auch er hat dann gar nicht die Wahl, weil trotzdem hier das General Management bestimmt im Draft, wenn die und die geholt und da wurde halt nun mal nicht rein investiert, wo sich viele Experten und Co. und Fans natürlich aufregen, wie über die Super Bowl-Entscheidung damals, nur wie viel ist dann wirklich alleine Pete Carroll dazu zu schreiben, deswegen, dass er erfolgreicher Head Coach ist und da in die Geschichte längst eingegangen ist, steht außer Frage, das ist ganz klar. Aber es gibt halt ein paar Punkte eben, wo man sagt, okay, ich kann die Fans auch verstehen, dass da irgendwie auch ein Frust gerade in den letzten Jahren aufgekommen ist.
Ja, aber die können froh sein, dass sie jemanden haben wie den. Für mich steht, Pete Carroll hat für mich die Seahawks on the map gepackt. Das ist für mich jemand, der, die wurden echt erst relevant, als er dann da war. Lass uns doch mal über die Vergangenheit der Detti, du bist ja da der Experte, aber bis vor 25, 30 Jahren war doch kein Mensch wusste, wer die Seahawks sind. Das war, da gab's den alten, dünnen, wackeligen, weißen Receiver, der war der beste, den sie jemals hatten. Und ansonsten war doch da nichts mehr übrig. Mit Pete Carroll kam nach meiner Meinung auch der Respekt, da kam auch dieses, dass die ein echter Contender sind, dass die nicht alles richtig gemacht haben. Wir haben gerade über die Chiefs gesprochen, die sich abschießen lassen in Playoffs und eine Führung abgeben. Ja, am Ende des Tages war ja da auch ein Mangel an Adjustment. Sonst hättest du ja irgendwie in irgendeiner Form dich gewehrt und dich nicht abschießen lassen. Das ist gar kein Thema. Bei Carroll wird ein Big Deal draus gemacht, dass der eben da gegen Dallas anno dazu mal verloren hat, weil er 50 Mal laufen ist. Das ist nun mal seine Philosophie. Ich bezweifle übrigens als jemand, der sich da ein bisschen auskennt, dass Pete Carroll in irgendeiner Form irgendwas mit dem letzten Call im Super Bowl zu tun hatte, sondern das ist ja alles besprochen. Das war alles besprochen. Dieser Call war der beste Call, den haben sie im Training geübt. Das wurde auch später gesagt, dass sie in der Saison das auch öfter gespielt haben. Deswegen war es gut gescoutet. Und dann da zweifelst du da nicht mehr daran. Wenn du das vorher, die arbeiten jedes Szenario durch. Und wenn dieses Szenario wurde besprochen und wir gehen for the win, das Ding ist jetzt wichtig. Was ist der Number One Call? Na, du glaubst doch nicht, dass Pete Carroll nicht weiß, was der Number One Call ist. Und wenn er da intervenieren wollte, dann hätte er das schon am Mittwoch oder Donnerstag in der Woche gemacht und nicht am Game Day. Das war besprochen, das war der Call, den alle in der Offense gesagt haben, das ist das Play, was funktionieren wird. Hat's dann nicht. Er hat sich dann vor die Mannschaft und vor den Coach gestellt und hat die Blame dafür auf sich genommen, weil er auch Headcoach ist, aber glaubt doch nicht, dass der Bevel damals irgendeinen Call aus der Hüfte geschossen hat. Das passiert doch in der NFL nicht. Die haben gewusst, das ist ihr bester Call, deswegen haben sie ein Callsheet. Dass man da so lange drüber redet, ja, schlau sind wir alle danach. Ja, hätte ja auch funktionieren können. Dann hätte jeder gesagt, wie genial, wir hätten alle gedacht, der läuft's. Und dann kam so ein Superpass, ja.
Halten wir fest, im Power-Ranking von Icing the Kicker hat es Pete Carroll nicht auf Position 1 geschafft. Bei niemandem von euch, wenn es ein Ranking geben würde, die meist Kaugummi-kauenden Menschen dieser Welt, dann wäre Gold sicherlich an ihn gegangen. Wie gesagt, wir bereiten euch die jeweiligen Top 5 nochmal auf. Ich habe jetzt notiert, dass Schuan durch ist. Wenn ich mich nicht täusche, Grille, Detti, seid ihr uns noch eure 1 und 2 schuldig, richtig?
Korrekt. Gut.
Dann mal los.
Sean McDermott von den Buffalo Bills ist für mich auf 2. Ich habe es erwähnt, für mich ist der vorweggenommene Super Bowl, den ich damit prognostiziere. Buffalo gegen die Rams. Und damit habt ihr auch schon meine Eins. Sean McDermott vielleicht kurz, war in Philadelphia Defensive Coordinator. Da haben sie sich dann getrennt. Vielleicht ein bisschen zu früh. Dann war er bei den Carolina Panthers Defensive Coordinator. Dort sehr erfolgreich. Das war diese Cam Newton MVP-Saison, als sie in den Super Bowl eingezogen sind. So, und hat halt 2017 dann die Bills übernommen, ist gleich im ersten Jahr, also eine Franchise, die auch, wenn wir von Franchises reden, die am Boden lagen, Schuhen, waren es die Bills ja genauso. Da hat man halt 25 Jahre davon gesprochen, als sie viermal im Super Bowl standen und keinen gewonnen haben. Aber danach war halt nichts mehr so. Und dann kommt Sean McDermott, ist jetzt 48, zählt also auch noch zu den jungen Coaches und krempelt diese Franchise halt komplett um. Und letztes Jahr hat er meines Erachtens nichts falsch gemacht, auch in den Playoffs nicht. Natürlich, ohne Tre'Davious White, ohne deinen besten Cornerback gegen diesen Buzzsaw, diese Chiefs-Offense, dass du da halt so viele Punkte kassierst und dann sein unfassbares Spiel verlierst nach Verlängerung, da mache ich dem Headcoach keinen Vorwurf. Tut mir leid, das sollen wir alle froh sein, dass wir so ein Spiel gesehen haben. Aber ansonsten, er hat es geschafft, eine wahnsinnig gute Defense zu kreieren über die Jahre mit den wenigsten Total Yards und den wenigsten Punkten, zugelassenen Punkten letztes Jahr und hat eine Offense um Josh Allen, die halt sicherlich nicht schlechter werden wird. Deswegen ist für mich dieser Turnaround, den Sean McDermott geschafft hat, bei den Bills derart bemerkenswert, dass er für mich auf Platz 2 ist. Die einzige Frage, die ich da habe, wie viel Einfluss hat Brian Daboll natürlich auf die Entwicklung von Josh Allen und wie sehr wird er ihnen fehlen? Der Offensive Coordinator, den sie jetzt haben, ist Ken Dorsey, ist auch ein junger Coach mit 41 und der hat schon in Carolina damals als Quarterback-Coach, also Cam Newton, MVP-Saison, damals schon mit McDermott zusammengearbeitet. Also ich glaube, die denken gleich, McDermott kommt aus der Defense, Ken Dorsey macht jetzt die Offense, aber sie haben beide das gleiche System im Kopf. Deswegen glaube ich nicht, also die Voraussetzung ist ganz gut, dass sie den Abgang von Brian Daboll gut überstehen. Aber jetzt fehlt natürlich der letzte Schritt. Ich sage, sie schaffen es jetzt, diesen letzten Schritt zu machen. Sie hätten ihn auch letztes Jahr gemacht, wenn sie das Spiel gegen die Chiefs nicht verlieren. Aber hätte, ihr wisst Bescheid.
Klasse Coach, McDermott. Klasse Coach hat muss jetzt aber beweisen, dass er auch die großen Dinge gewinnen kann. Das ist auch das weiß er auch, dass er jetzt abliefern muss. Aber ja, man sieht bei ihm und dem Programm und da gebe ich dir voll recht. Du siehst den roten Faden, du siehst, dass sie sich steigern. Jedes Jahr werden sie besser. Die haben einen Plan, die sind organisiert und da spielt er natürlich auch eine große Rolle. Kommt auch rüber als ein sehr straighter Typ, der all business ist. Und steht für eine klasse Defense, also die ist ja beängstigend teilweise, wie gut die spielen. Und ja, ich glaube, dass da kann man nichts gegen sagen. Hat bei mir nicht gereicht in die Top 5, aber der ist natürlich sicherlich einer mit über 60% Gewinnrate in Buffalo, die vorher nicht viel gerissen hatten, muss ich dir recht geben. Absolut guter Mann. Also da gebe ich dir recht. Das ist lass ihn noch ein paar Jahre machen.
Also kann ich auch nur unterstreichen, was ihr beiden davor gesagt habt. McDermott hat die Buffalo Bills umgedreht, gehört für mich in die gleiche Riege irgendwie wie Mike Vrabel, der die Tennessee Titans umgedreht hat und auch wieder auf Kurs gebracht hat. Aber da fehlt noch der nächste Schritt, auch wenn sie letztes Jahr ganz knapp davor waren und echt spektakulären Football spielen und es einfach Fun macht anzuschauen, wenn man das vergleicht mit früher. Hier Buffalo Bills, natürlich in der Patriots Division immer untergegangen. Das war irgendwie so, ja, ein Franchise am Boden und McDermott hat es total schnell aufgerichtet. Man sieht ständig Steigerungen, das macht Spaß, da zuzuschauen. Deswegen, da ist eine glorreiche Zukunft einfach prophezeit. Aber die muss er halt dann noch auch abliefern.
Wen hast du denn an 2?
Du.
Bei mir an der 2 ist der diesjährige Super Bowl-Sieger Sean McVay. Wen überrascht es, dass der Name heute auch noch auftaucht? Ja, weil da ist ganz klar, man hat so viel im Kopf, was man über ihn erzählen kann. Er ist ein absolutes Mastermind. Man kennt ja diese Videos, wenn er irgendwie von Spielzügen von vor Jahren berichten soll und noch alles im Kopf hat. Also irgendwie, keine Ahnung, der hat einen Computer in seinem Hirn, so muss das fast sagen. Ist erst 36 Jahre jung, hat in dem Jahr jetzt Mike Tomlin als jüngsten Super Bowl-Gewinner-Coach abgelöst und ist, also er ist nicht nur 36, sondern er ist 2008 schon als Assistenztrainer zu den Buccaneers gekommen und 2010 dann von Trainerlegende Mike Shanahan nach Washington geholt worden. Mike Shanahan hat damals gesagt, ich kann euch kurz ein Zitat droppen, er stellte Fragen, die Leute in seinem Alter normalerweise nicht stellen. Er wollte für alles den Grund wissen. Das finde ich fast perfekt zusammen, was der Typ denkt, wie er Football lebt, wie er das auch seiner Mannschaft verkauft, wie die Spieler auch über ihn reden. Er soll total den Lockerroom für sich haben. Jeder hört ihm gern zu. Er gibt auch selbst Fehler zu. Also der kommt total gut an und das muss man ja sich mal vorstellen. Der hat einen absoluten Starhaufen zusammen. Das kann man auch auf der anderen Seite kritisieren. Es gibt vielleicht andere Headcoaches, die weniger Spielermaterial zur Verfügung bekommen als McVay. Der wird ja quasi, dem würden ja auf dem Silbertablett jedes Jahr neue Topstars serviert. Das macht es natürlich vielleicht in manchen Punkten leichter, aber man muss es dann auch erst schaffen, mit 36 Jahren dann so eine Startruppe, wie jetzt letztes Jahr die Rams auch waren, zum Super Bowl zu führen. Weil dann kennt man ja die Geschichten, dann tanzen die Stars einem auf der Nase rum und McVay zeigt da einfach, hey, ich bin am Ende auch der Boss. Und es nimmt ihm auch jeder ab, jeder hört ihm zu, jeder glaubt das, was er sagt und jeder befolgt das. Und das ist schon die krasseste, finde ich, Errungenschaft, die man ihm zuschreiben kann.
Wie du sagst, mit 36, ne? Also das ist ja dieses Argument, um kurz den Fußballvergleich zu ziehen, schafft es Nagelsmann in dem Alter mit diesen Weltstars in so einem Riesenverein mit dieser medialen Aufmerksamkeit das Ganze zu managen und zu handeln? Die letzte Antwort steht, glaube ich, bei Nagelsmann noch aus. Aber McVay hat es beantwortet so. Und mit 36, mit Leuten wie OBJ und Jalen Ramsey und so weiter, so umzugehen, natürlich, die kommen da hin und sagen, wir wollen einen Ring. Weil mit so viel Talent im Kader ordnen wir uns unter oder ordnen wir uns ein, besser ein als unter. So, und sind halt keine Diven. Diven sind wir erst dann, wenn es nicht läuft, so wie OBJ vielleicht bei den Browns es halt nicht funktioniert hat oder es mit seinem Quarterback nicht funktioniert hat. Aber er schafft es, McVay, diese Charaktere unter Kontrolle zu haben, zielgerichtet zum Super Bowl zu führen und Matthew Stafford, bei dem jeder gesagt hat, er bekommt diese Ganzlinger-Mentalität nicht raus, die er halt in Detroit haben musste. Wenn du halt gefühlt in jedem Spiel immer 20 Punkte aufholen musst, dann bist du ein Quarterback, der mehr Risiko geht und dann kommst du nach LA, hast eine super Defense, die unter McVay immer super war. Und die auch super war, als Brandon Staley gegangen ist beispielsweise, der dann Head Coach von den Chargers wurde, der auch so ein Runner-up, finde ich, über den können wir in ein paar Jahren reden, der ist dann auch in den Top 5, bin ich mir relativ sicher, aber McVay hat das geschafft und Respekt, Hut ab, bei mir ist er auf der 1, also mehr kann ich sagen, er hat einen Playoff-Record von 7-3, 7 Siege, 3 Niederlagen, viel besser geht's halt nicht.
Wir haben es vorhin ja auch, was ich noch sagen kann, wir haben es vorhin ja mit den Adjustments gehabt. Und es ist ja unfassbar, diese Statistik. 46 Mal sind die Rams unter Sean McVay zur Halbzeit in Führung gelegen. Und nur ein Spiel haben sie noch verloren. Das war in diesem Jahr, sie waren schon für die Playoffs qualifiziert gegen die 49ers, für die es noch ums Playoffs-Ticket ging. Da haben sie dann eine Führung außer der Hand gegeben. Das war das allererste Mal, dass quasi der Gameplan von Sean McVay in der zweiten Halbzeit über den Haufen geworfen wurde und die noch ein Spiel verloren haben. Das ist ja eine irre Statistik, das sagt ja, okay, es ist eigentlich unmöglich, wenn wir nicht zur Pause gegen die Rams führen, dann haben wir das Spiel verkackt. Und das ist ja auch unglaublich. Und das Adjustment, was er selbst noch geschafft hat, was man ihm ja vorgeworfen hat, im 2019er Super Bowl gegen die Patriots und Brady haben sie ja 3-13 verloren, da wurde er total ausgecoacht von Belichick, da hat man ihm vorgeworfen, okay, jetzt hat der alte Hase Belichick dem jungen McVay quasi gezeigt, wie der Hase läuft. Und jetzt, 3 Jahre später, hat er selbst nach Rückstand gegen die Bengals den Super Bowl gerissen und damit ja jetzt mit 36, das muss man nur nochmal unterstreichen, ja gezeigt, okay, ich habe aus dem Fehler von damals, als ich total ausgecoacht wurde, gelernt und habe jetzt gezeigt, okay, ich bin auch der Coach, der ein Franchise zum Super Bowl führen kann.
Du kommst ja aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, Grille, deswegen bin ich jetzt umso gespannter, wer deine 1 ist. Also du musst dich ja jetzt noch steigern.
Ja, also ich hätte noch als Punkt für McVay gehabt, warum ich ihn jetzt nicht auf der 1 habe. Er ist halt natürlich, er hat manchmal ein bisschen diese arrogante Attitude, ob die jetzt stimmt oder nicht. Für mich wirkt es manchmal so, jetzt ist er ein bisschen der Besserwisser und so weiter oder in Interviews und so. Und es kommt bei mir manchmal nicht ganz so grandios an, wie jetzt LaFleur zum Beispiel bei den Packers, der da, oder Mike Tomlin, der da mit seiner coolen Schnauze da immer die Interviews gibt und frei Schnauze raus ist. dann wirkt McVay immer so ein bisschen durchdacht oder so, ich stehe ein bisschen eins drüber. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so, vielleicht wirkt es nur auf mich so. Aber meine Eins ist quasi ein bisschen das Kryptonit von Sean McVay. Sean McVay hat gegen ihn einige Spiele schon verloren. Das ist Kyle Shanahan von den 49ers. Hat zwar noch nicht bewiesen, den Super Bowl gewonnen zu haben, aber ja, ist der Sprössling von Mike Shanahan, den ich vorhin schon erwähnt habe, war auch in Washington. Da waren übrigens LaFleur, also der heutige Packers-Coach, McVay und Kyle Shanahan zusammen unter Jay Gruden aktiv. Also da kann man auch irgendwie, ja, Shoutout an Jay Gruden, der hat da irgendwie drei Jungs aufgebaut, die ja heute absolute, jetzt schon gestandene Headcoaches sind. Und Kyle Shanahan, finde ich, das ist der große Unterschied zu McVay, hat nicht dieses Silbertablett Personal ständig zur Verfügung, sondern er kreiert quasi aus dem Material, was er hat, absolute Stars. Also als bestes Beispiel habe ich mir notiert, war 2021 ist Raheem Mostert zum Beispiel ausgefallen, der 2020 die Packers in Grund und Boden in den Playoffs, falls wir uns erinnern, gerannt hat, also absolute Vernichtung, absoluter flexibler Spieler gewesen, der ist dann ausgefallen die ganze letzte Saison und dann hat er Deebo Samuel aufgebaut. Als gelernten Receiver, als Allzweckwaffe, als Running Back, der konnte alles, der hat alles gemacht und sein Schema ist einfach so, wirkt für mich flexibler als Sean McVay. Sean McVay spielt ja meistens dieses 11 Personnel, also ein Running Back, ein Tight End und steht quasi fast immer in der gleichen Aufstellung da. Die Spannung kreiert es dann daraus, dass quasi dann trotzdem ein Laufspiel, dann trotzdem ein Passspiel. Man weiß quasi, ey, es ist immer die gleiche Ausstellung, aber aus dieser raus macht Sean McVay das Spannende und Kyle Shanahan bringt da einfach alles. Also es sieht immer anders aus, es ist immer spannend zu beobachten, wer jetzt vielleicht irgendwie, ja, jetzt rechnen alle wieder mit Deebo Samuel, dann wird irgendwie doch George Kittle angeworfen oder George Kittle setzt dann den Monsterblock. Du weißt quasi, jeder Spieler kann alles unternehmen. Und das finde ich ist total spannend zu beobachten. Noch dazu, er ist total anpassbar in dem Material eben, was er zur Verfügung hat. Er hat 2019 zum Beispiel ein Spiel 9-0 gegen die Washington Redskins damals noch gewonnen. Ist ja auch unfassbar, irgendwie 0 zuzulassen. Aber er hat in derselben Saison gegen die New Orleans Saints 48-46 gewonnen. Und das mit Jimmy Garoppolo als Quarterback, wo man ja immer sagt, okay, da wäre vielleicht ein Star-Quarterback, vielleicht wird es jetzt Trey Lance, darauf hoffen ja viele 49ers, auch mein Kicker-Kollege André Dasewski, dass da vielleicht mal ein wenig mehr auf der Quarterback-Position abgibt, aber er gewinnt Spiele mit Garoppolo, der vielleicht nicht der allerbeste ist, der dann in so einem Spiel da auch unter 20 Pässe mal wirft. Und trotzdem schaffen es die 49ers eben 5-6 Rushing-Touchdowns zu haben. Also das finde ich ist total faszinierend, wie flexibel er da ist, es können ja quasi gefühlt auch drei Spieler, drei Stars wegbrechen und die 49ers kannst du trotzdem nicht abschreiben.
Ja, also da gibt's vieles für und wieder. Du hast natürlich absolut recht, dass er ein super Playcaller ist, aber ich glaube, du musst einen Unterschied machen zwischen einem Playcaller und einem Offense-Coordinator, weil im Endeffekt reden wir darüber, ja, jetzt hast du viel über dieses System und wie er die Offense aufbaut und die Spieler und den Head Coach, der eine Franchise eben auch den Stempel aufdrückt, ja, und ich glaube, da ist unbestritten Kyle Shanahan ist einer der besten Playcaller in der NFL im Moment. Ich habe ihn sehr oft schon gelobt über seine Flexibilität und alles, aber wenn wir über einen Head Coach reden, den dann Kyle Shanahan auf Nummer 1 packen. Also da glaube ich, kommen echte Kontroversen auch, weil am Ende des Tages hat er unter 50% Siege. Also mal zum Vergleich, 39 Siege, 42 Niederlagen. Im Vergleich ein Sean McVay, 55 Siege, 26 Niederlagen. Das ist schon ein Unterschied und daran muss ich einen Head Coach messen lassen. Das ist nun mal so. Das ist ein hartes Business. Und so gut er ist im Angriff und ich finde ihn einen tollen Offense-Koordinator, ist da fehlt noch was als dieses Sean McVay ist ein super Communicator, der ist jemand, der, wenn du mit dem Interview siehst, der ist eben nerdy, der ist eben ein Freak, ja, der ist ein echter Freak und der hängt das auch raus, deswegen ist das jemand, der würde dich immer niederreden, wenn du mit dem diskutierst, weil der einfach mehr Ahnung hat davon und einfach ein Roboter ist. Kyle Shanahan ist ein ganz anderer Typ, der ist ein sicherlich sehr kreativer, der kommt mir sehr als so kreativer rüber, was ja dem Sean McVay abgeht, das hast du gut gesagt, 11er Personal, selbe Formation, da ist schon ein Unterschied zu sehen. Aber der bessere Headcoach im Moment, obwohl er sich sehr, sehr struggelt gegen Kyle Shanahan, ist eben Sean McVay. Und da muss ich ehrlich sagen, also auf 1, das ist ein echter Stretch. Bei mir ist er auch auf unter ferner Liefen. Ich habe natürlich unter meine Top 5 noch 3-4 Jungs, da ist er bei. Also du, so weit weg bist du nicht, Grille, aber Nummer 1 wäre er für mich auch nicht, weil die Erfolge eben auch nicht da sind, wie bei anderen guten Leuten, die man sehen kann. Aber ist nur meine Meinung, subjektiv.
Nur, also Grille hat jetzt Kyle Shanahan an 1, ich habe Sean McVay an 1. Nur eine Statistik, die ich sensationell finde. Wenn Sean McVay in der kommenden Saison 16 Spiele verliert, stünde er bei 42 Niederlagen als Head Coach. Die hat Shanahan jetzt schon. Und wenn Mike Shanahan 16 Spiele gewinnen würde in der kommenden Saison und nur eine Niederlage hätte, dann stünde er bei 55 Siegen und die hat Sean McVay jetzt schon. Das heißt, selbst dann wäre Sean McVay, was den Rekord als Head Coach betrifft, immer noch ein Sieg vor. Ich habe mich vorher ja super verrechnet bei Pete Carroll. Aber ich glaube, es stimmt. Also das ist schon sehr lustig, weil die beiden ja durchaus eine vergleichbare Zeit Head Coaches sind und beide Franchises übernommen haben, die am Boden lagen, sowohl die 49ers als auch die Rams. Hashtag Jeff Fisher. Von dem hat nämlich Sean McVay das Team übernommen. Also von dem her. Diskutabel, aber das ist ja schön.
Darum geht's. Ja, diskutabel soll es ja auch sein, ne? Man lebt ja hier, man will ja auch immer hier, also wir wollen unsere Community unterfüttern, die darf gerne diskutieren und ich lasse mich da natürlich auch gerne in Grund und Boden reden und dann schaue ich mal, was ich dann als Argument dagegen habe. Also das gehört ja irgendwie auch dazu. Deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, wir haben ja eine schöne Mischung da heute und deswegen Reibepunkte gehören ja dazu, dann lebt das Ganze, dann kann man diskutieren, darum geht's ja auch.
Um das nochmal hervorzuheben, der Vorschlag kam von euch aus der Community. Danke nochmal dafür. Wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, dann kontaktiert uns gern über all mögliche Wege. Ihr könnt uns auch Leserbriefe per Post schreiben, auch die werden wir lesen. Diese Diskussion, weil man ja auch unterschiedliche Maßstäbe ansetzen kann, wird fortgeführt, wie gesagt, in den sozialen Medien. Da geht's in die Verlängerung und da könnt ihr dann entweder die Auswahl von Detti, Grille und Schuhan kritisieren oder loben oder auch eure eigene Top 5 darunter ranken. Das war eine Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe euch gerne zugehört. Die nächste Ausgabe von Icing the Kicker gibt es in 2 Wochen, immer donnerstags. Das bedeutet, das ist dann der 14. Juli schon. Also dann ist es erst recht nicht mehr weit bis zur nächsten Saison. Apropos nächste Saison, zum Kickoff. Der ist am 8. September. Ab dann wird es Icing the Kicker auch wieder wöchentlich geben, jeden Donnerstag. Da schauen wir auf die spannendsten Duelle des kommenden Spieltags. Also falls ihr bisher noch nicht auf Abonnieren gedrückt habt, solltet ihr das jetzt tun, damit ihr dann zukünftig keine Ausgabe mehr von unserem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei verpasst. Grille, Detti, Schuhan, vielen Dank für eure Expertise und eure Zeit.
Ebenfalls. Danke. Ebenfalls.
Tschüss. Dankeschön.
Jetzt so schüchtern plötzlich, ja?
Auf einmal. Gute Besserung, Schuhan. Weiterhin.
Danke, danke.
Gute Besserung, ja.
Genau. Danke. Perfektes Stichwort. Danke fürs Zuhören und ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.